Jesus Christus, danke dafür, dass wir dich haben zuerst. Das ist auch deutlich geworden durch das, was Brigitte gesagt hat. Diese Möglichkeit, das eigene Leben auch in deine Hand zu geben und von dir Hilfe fürs Leben zu erfahren, Frieden zu erfahren. Das ist das, was du schenkst. Und ein großer Stütze auf diesem Weg, eine große Hilfe ist einfach dein Wort, das wir in der Bibel wiederfinden dürfen, dass die Bibel ist. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns heute sprichst, aber auch, dass wir bereit sind zu hören, was du uns zu sagen hast und dass das unser Leben verändert. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. So, wollen wir uns heute beschäftigen mit der Bibel? Ich denke schon. Seid ihr dabei? Gut, ich will euch ein bisschen herausfordern. Ich habe erst einmal, sehen wir das alles? Ja. Ich habe zwei Texte mitgebracht aus dem ersten Johannesbrief. Es geht heute um den ersten Johannesbrief. Ein Brief, der mich fasziniert. Ich liebe diesen Brief, auch wenn er mir komplett gegen den Strich geht. Ich werde das gleich noch erklären. Aber ich liebe diesen Brief mit seinen herausfordernden Aussagen. Und ich lese mal einen Abschnitt daraus vor, nämlich diese Verse. Da steht: Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Meine Kinder, lasst euch von niemand in die Irre führen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Welche steile Aussage finden wir hier in diesem Text? Was sagt er hier? Ganz krass runtergebrochen. Steht auch mehrmals direkt da. Was ist mit einem Christen? Der kann nicht sündigen. Ich habe das mal markiert. Steht dreimal da in diesem Text. Ist das deine Erfahrung, Rainer? Sei nicht zu bescheiden. Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Ist das? Ich meine, ich will das jetzt nicht herausfordern, dass jemand sagt, wer ist sündlos oder so. Müssen wir erstmal definieren, was ist Sünde? Sünde bedeutet, dass mein Leben nicht mit dem übereinstimmt, was Gottes Vorstellungen für mein Leben sind. Dass ich einen anderen Weg gehe, als Gott eigentlich für mich bereithält. In meinen Entscheidungen, in einer ganz praktischen Lebensentscheidung, in meiner Grundeinstellung, vor allem gegenüber Gott, da fängt es an, welchen Platz ich ihn einräume. Das, sagt der Text, wenn du mit Gott unterwegs bist, scheinbar, sündigst du nicht. Steile Aussage. Ich habe noch einen anderen Text für euch. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Was steht hier in diesem Text? Was ist mit den Christen? Sie sündigen. Moment. Sie sündigen nicht. Oder sündigen sie doch? Das ist die Frage, um die wir uns heute drehen wollen. Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen wollen, mit der Frage, wie steht es tatsächlich? Und was will der Johannesbrief damit aussagen, dass er, und das ist nicht nur in irgendwelchen verschiedenen Texten der Bibel, es ist im gleichen Brief zwei Aussagen, die sich scheinbar widersprechen. Wie sollen wir damit umgehen? Was können wir damit machen? Nicht in Sünde verharren, aber da steht, sündigt nicht. Da steht nicht, wird nicht in Sünde verharren, sondern das ist eine ganz krasse Aussage. Und da müssen wir verstehen, wie hat Johannes gedacht? Und da kommen wir die Punkte, die mir einerseits liegen am Johannesbrief, aber es gibt andere Herausforderungen, die mir schwerfallen beim Johannesbrief. Das eine, was mir liegt am Johannesbrief, ist, er denkt binär. Wer sich mit Computern auskennt, weiß, was das bedeutet. Computer denken auch binär. Das bedeutet, sie kennen in ihrer eigenen Sprache, als Computersprache, nur Einsen und Nullen. Kennen manche aus ihrem Leben, denken auch, ich bin die Eins, alles andere sind die Nullen. Denken auch manche Menschen so. Also, Computerdenken in 1 und 0. Das ist Computersprache. Und so denkt Johannes in seinem Brief auch. Einsen und Nullen. Ja und Nein. Schwarz und Weiß. Bei Johannes in seinen Briefen gibt es kein Grau. Keine Graustufen. Das ist eine Grundinformation, die wir haben müssen, um ihn zu verstehen, wieso er solche Aussagen macht. Die andere Herausforderung, die ich am Das Problem, das ich mit ihm habe, ist, dass er nicht strukturiert ist, aus meiner Sicht. Sein Brief ist sehr schwer zu lesen, weil er sich orientalisch gedacht, wie die Menschen damals denken und heute teilweise noch, in Kreisen bewegt. Wir denken, ihr seht das auch an meinen Predigten, 1, 2, 1, 2, 1, 2, immer, ne, so, alles strukturiert. So denken die nicht. Der fängt an zu reden, bringt ein Thema rein, dann knüpft ein anderes Thema an, dann kommt er wieder zurück zum ersten Thema und dreht so seine Kreise. Und man denkt, komm noch mal zum Punkt. Der Punkt ist in dieser Kreisbewegung. Und das ist etwas, was mir schwerfällt. Deshalb ist es sehr schwer, ihn zu strukturieren. Aber ich möchte mit euch versuchen, durch diesen Johannesbrief durchzugehen und euch einen Überblick darüber zu geben, wie wir das alles zusammenbekommen, was wir hier gelesen haben. Auch gerade unter diesen großen Überschriften die Frage, wie steht es wirklich mit der Sünde in meinem Leben? Und was bedeutet das für meine Beziehung zu Gott? Schlüsselbegriff ist in ihm bleiben. Der Schlüsselbegriff ist in ihm bleiben. Und das Interessante ist, wenn wir uns angucken, wir finden in den ersten Versen beim Johannesbrief, hier habe ich die mitgebracht, viermal in 1. Johannes 1, 3 bis 6, 3 bis 7 das Wort Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wenn wir, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit ihr Gemeinschaft habt mit uns. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann weiter, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dennoch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das Wort Gemeinschaft taucht im Rest des Briefes, das sind 5 Kapitel, nicht mehr auf. Das finde ich voll faszinierend. Stattdessen taucht da ein anderer Begriff auf, und zwar der Begriff in ihm bleiben. In ihm bleiben. Das wird dann zum Schlüsselbegriff des Johannesbriefes. In ihm bleiben taucht auch im Johannesevangelium auf. Vom gleichen Autor. In Johannesevangelium 6, wo Jesus einen ersten Ausblick auf das Abendmahl bringt. Und da redet er auch davon, dass wir eben in ihm bleiben sollen. Und ich habe für mich diesen Begriff in ihm bleiben übersetzt und ich denke, ich kann das auch gut zeigen, durch das, was ich gleich in der Predigt zeigen werde. Man kann den Begriff in ihm bleiben an jeder Stelle übersetzen mit ungestörte Gemeinschaft. Ungestörte Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott. Das ist der Schlüssel. Wenn wir das verstanden haben, dann machen alle anderen Aussagen, die wir in diesem Brief finden, auch Sinn. Ungestörte Gemeinschaft. Ungestörte Gemeinschaft zu Jesus gibt es nur durch Liebe und Wahrheit. Ungestörte Gemeinschaft zu Jesus gibt es nur durch Liebe und Wahrheit. Und ich möchte das erklären in 4 Punkten. Und ich hoffe, dass ihr wirklich gut mitkommen könnt, weil das doch ein bisschen so eine kleine Tour de force sein wird. Der erste Punkt ist Glaube. Glaube. Die Liebe zu Jesus ist dein Türöffner für die ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Die Liebe zu Jesus ist dein Türöffner für die ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe mal ein paar Texte mitgebracht aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 3, 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben. Und ich markiere das mal, dass wir das hier sehen. Dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. 1. Johannes 5, 1. Jeder wieder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit auch ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Glaube der Türöffner für die ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Wieso brauchen wir diesen Glauben? Was bedeutet das? Ich werde später noch stärker auf das Thema Sünde zu sprechen kommen, aber ich will es jetzt schon mal ansprechen. Unser Leben ist von Gott getrennt. Das ist erstmal der Grundzustand des Menschen. Unser Leben ist von Gott getrennt. Das heißt, wir stehen nicht in der Beziehung zu Gott, wie wir stehen sollten. Wir akzeptieren seinen Anspruch nicht. Wir räumen ihm nicht den Platz ein in unserem Leben, den er verdient, auch seinen Vorstellungen für unser Leben nicht. Das kann bewusst passieren, Menschen, die sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben, weil sie gewisse Vorstellungen von Gott haben. Oder weil sie einfach nicht wollen, dass jemand in ihr Leben hineinredet. Oder es kann auch unbewusst passieren, dass ich mich einfach nie mit Gott beschäftige. Und dass ich einfach nichts mit ihm zu tun haben will, ohne mir groß Gedanken darüber zu verschwenden. Aber bewusst oder unbewusst lehnen wir erst einmal oder akzeptieren wir erst einmal den Anspruch Gottes über unser Leben. Akzeptieren wir ihn nicht. Jetzt sind wir also in einer Situation, das ist eben auch in der Sündenfallgeschichte zu sehen, dass wir als Menschen, Adam und Eva, als erste Menschen stellvertretend für uns aus dieser Beziehung zu Gott heraustreten, durch ihr Handeln, durch ihre Ablehnung und dann getrennt von Gott sind. Und die Frage ist, wie kommen wir wieder zu Gott zurück? Wie finden wir wieder den Weg zu Gott? Und der Schlüssel dazu ist eben der Glaube, durch den Glauben. Das bedeutet, Glaube bedeutet, ich akzeptiere Gottes Anspruch. Ich akzeptiere Gottes Selbstanspruch. Daran, Herr meines Lebens zu sein, Retter meines Lebens zu sein, Erlöser meines Lebens zu sein. Ich akzeptiere das. Und ich vertraue ihm an, dass er mein Leben ordnen kann. Und ich vertraue ihm mein Leben an. Glaube bedeutet, Ja zu sagen zu Jesus. Das ist Glaube. Ja zu sagen zu den guten Vorstellungen Gottes für mein Leben. Ja zu sagen, dass es Gott wirklich gut mit mir meint, weil er mich liebt. Und wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann öffnet sich die Tür zu einer ungestörten Gemeinschaft mit diesem Schöpfergott, mit diesem Herrn der Welt. Glaube, also die Liebe zu Jesus als Türöffner für die ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Daraus folgt aber, und das haben wir schon in diesen Texten gesehen, ein nächster Schritt. Nächstenliebe. Der Umgang mit deinem Nächsten bestätigt deine Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Thema, das ganz häufig im ersten Johannesbrief vorkommt. Auch wieder ein paar Texte. Wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, Bruder oder Schwester, ist egal, ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Da gibt es für ihn kein Straucheln. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Er geht in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Also Bruder hassen, Bruder lieben, das sind die großen Themen hier. Oder weiter, daran erkennt man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Und 1. Johannes 4. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Nächstenliebe als Bestätigung deiner Gemeinschaft mit Gott. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ein Thermometer. Welche Funktion hat ein Thermometer? Noch nie einen gesehen? Weiß ich nicht. Einen Wert anzeigen. Was für einen Wert? Was für einen Messwert? Was misst ein Thermometer? Wärme. Umgebungswärme. Das ist ganz praktisch, wenn es jetzt auch wieder kälter wird, dass man weiß, wie hoch man die Heizung drehen muss oder wie dick man sich anziehen muss. Ein Thermometer misst die Temperatur der Umgebung. Ein Thermometer ist auch knallharter Fakt. Es zeigt an, wie die Temperatur ist. Es gibt ja den Unterschied zwischen echter Temperatur und gefühlter Temperatur. Was ist meine gefühlte Wahrnehmung? Fühlt es sich kalt an oder nicht? Wenn man mit einem Backofen arbeitet oder auch die richtig harten Griller, die wissen, mit gefühlter Temperatur kann man nichts anfangen. Da muss man wissen, wenn man das Thermometer reinsteckt, was ist Kerntemperatur? Und da geht es um Fakten. Da geht es nicht um Gefühle. Auch beim Arzt, der kann auch nicht sagen, oh, du fühlst dich, also mein Gefühl ist, dass du so irgendwo bei 37 Grad bist. Ich meine, Alfred würde wahrscheinlich nicht so arbeiten können in seiner Praxis, sondern er muss das Thermometer an die Stirn halten oder ins Ohr oder in den Mund oder wo auch immer und muss wissen, was für eine Temperatur ist da. Wie ist die Wirklichkeit? Die Nächstenliebe bei uns in der Gemeinde ist unser Thermometer. Ist dein Thermometer für dein Leben. Es zeigt an, wie es um deine Liebe zu Gott steht. Dein Umgang mit deinen Brüdern und Schwestern hier, mit deinen Freunden und Bekannten, mit den Menschen hier in der Gemeinde, in deiner Umgebung, mit allen Menschen zeigt an, wie es um deine Beziehung zu Gott steht. Und da muss ich dann auch gucken, umgekehrt funktioniert es nicht. Also, dass da nicht wieder ein Leistungsdruck draus entsteht, was ich sagen kann, ich versuche jetzt Nächstenliebe zu üben, damit meine Liebe zu Gott steigt. So funktioniert das nicht. Ich kann das Thermometer nicht künstlich erwärmen, damit die Temperatur draußen wärmer wird. Also, wenn ich am Thermometer manipuliere, wird ja das Wetter draußen nicht wärmer. Es funktioniert nur in eine Richtung. Und zwar, dass ich eben wirklich zuerst die Liebe zu Gott habe, in der Gemeinschaft mit Gott wachse und daraus wird dann die Liebe zum Nächsten resultieren. Unser Gemeindemotto. Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. In dieser Reihenfolge. Und umgekehrt kann ich dann schauen, von meiner Liebe zu den anderen habe ich eine Möglichkeit auch zu gucken, wie steht es mit meiner Beziehung zu Gott. Aus Liebe zu Gott wird Nächstenliebe folgen. Gottes Liebe bewegt mein Herz, so wie die Wärme das Thermometer bewegt. Also, das ist das, was wir auch aus dem Johannesbrief erkennen können. Dann geht's weiter. Hier kommen wir zum kniffligen Punkt. Sünde. Sie zerstört deine ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Und hier kommen wir zu dem Punkt, wo wir langsam auflösen können, was am Anfang an scheinbar Widersprüchen auch im Text da ist. Sie zerstört deine ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Jeder, der in ihm bleibt, also jeder, der ungestörte Gemeinschaft mit Gott hat, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Also hat keine ungestörte Gemeinschaft mehr mit Jesus. Und weiter, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde. Auch wieder vom Gedanken her, jeder, der in ungestörter Gemeinschaft mit Gott lebt, der eins zu eins identisch ist mit Gottes Willen in seinem Leben, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Die Logik hier ist, Gott und Sünde, das passt nicht zusammen. Gott und Sünde kann nicht zusammengehen. Licht und Finsternis können nicht gleichzeitig existieren. Da, wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Das ist der Gedanke. Passt einfach nicht zusammen. Und wir sehen das durch die ganze Bibel hindurch, auch wo Mose Angst hat, Gott anzuschauen, weil er sagt, wie kann ich bestehen, wenn ich als Sünder dich gesehen habe? Jesaja, als er in Gottes Thronsaal gerufen wird, sagt, ich bin ein Sünder, ich werde sterben, weil ich Gott sehe. Dieses Bewusstsein dafür, dass ich in meiner getrennten Beziehung von Gott, vor Gott stehe, in seine Nähe, in meiner ganzen Sündhaftigkeit. Ich habe keinen Platz bei ihm. Das passt nicht zusammen. Gott duldet keine Sünde bei sich. Und wenn ein Mensch sündigt, dann bringt ihn das weg von Gott. Dann bringt es etwas zwischen ihn und Gott. Die Gemeinschaft ist gestört. Und was Johannes sagen möchte, ist, ein Mensch, der sündigt, bleibt nicht mehr in Christus. Denn wenn er bei Christus wäre, wenn er in ungestörter Gemeinschaft mit Gott unterwegs wäre, so wie Adam und Eva, bevor sie von der Frucht des Baumes gegessen haben, da hatten sie ungestörte Gemeinschaft, da lebten sie sündlos. In dieser ungestörten Gemeinschaft mit Gott hat Sünde keinen Raum. Da hat sie keinen Platz. Und das ist eine unbequeme Wahrheit, aber es ist eine wichtige Wahrheit, dass wir das annehmen können. Dass wir wissen, ja, Gott ist ein liebender und ein gnädiger Gott. Ich werde darauf im vierten Punkt zu sprechen kommen. Aber Gott nimmt Sünde sehr ernst. Und das müssen wir zuerst verstehen. Denn wieso? Weil es geht nicht um sein Ego, sondern er weiß, welche Folgen die Sünden nach sich ziehen. Und wir brauchen nur in die Nachrichten zu gucken, um das zu sehen. Wir brauchen nur in die Welt hinauszuschauen, um zu sehen, was eine von Gott entfernte Menschheit für Folgen hat. Wir brauchen teilweise auch nur in unser eigenes Leben zu gucken, um das zu sehen, welche Folgen die Sünde haben kann. Und Gott kann da nicht einfach 5 Grade sein lassen. Kann nicht einfach sagen, hey, ist schon alles okay, ignorieren wir das. Und umgekehrt können wir auch nicht einfach sagen, hey, ich lebe zwar nicht so, wie Gott das will, aber was soll's? Ich habe mein Ticket für den Himmel, was soll da schon passieren? Lassen wir es einfach. Nein, wenn wir in Sünde leben, wenn wir einen Weg gehen, der nicht Gottes Vorstellungen entspricht, dann passiert da etwas zwischen uns, zwischen dir und Gott. Deine Beziehung ist gestört. Stell mir vor, wenn du verheiratet bist oder in einer Beziehung bist und sagst, hey, ich habe meinen Partner schwer verletzt, ich habe ihm etwas an den Kopf geworfen, das ihm schwer zugesetzt hat, aber was soll's, wir sind doch zum Beispiel verheiratet, wir können immer noch Steuern sparen durch unsere Ehe, ist doch alles in Ordnung. Was würde das über deine Beziehung zu deinem Partner sagen? Das würde keiner von uns so, da würde keiner sagen, das ist in Ordnung so. Das ist eine heile, gesunde Ehe. Sondern nein, wir sehen, da stimmt etwas nicht. Wenn meine Beziehung zu meinem Partner kaputt ist, dann hilft es nicht, dass da formal noch eine Ehe besteht. Die Beziehung ist gestört und das muss geregelt und geklärt werden. Und so ist das auch in der Beziehung zu Gott. Sünde bringt etwas zwischen Gott und mich. Und ich muss das mit Gott ins Reine bekommen. Also die Sünde, ein Leben der, jenseits der Vorstellungen Gottes, hat Konsequenzen. Aber das Gute ist, Gott ist tatsächlich ein liebender und gnädiger Gott. Und es gibt einen Weg zurück. Wenn wir aus dieser ungestörten Gemeinschaft gefallen sind, und das passiert uns jeden Tag, dann haben wir immer wieder einen Weg zurück in diese Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der vierte Punkt, die Vergebung. Vergebung. Jesus ist ein Weg zurück in die ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne, die Vergebung für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir alle sündigen. Wir alle haben Momente in unserem Leben, wo wir nicht den Weg gehen, der eigentlich gut und richtig wäre. Das fängt schon bei unseren Gedanken an. Das hat uns Jesus sehr deutlich gesagt. wenn einer zu seinem Bruder im Kopf sagt, du Narr, dann ist er für die Hölle. Es fängt schon in unseren Gedanken an. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Jeder von uns hat Momente in seinem Leben, wo er nicht Gottes Vorstellungen entspricht. Wir sollten nicht. Das ist nicht das, was es eigentlich sein sollte. Und wir würden es auch nicht, wenn wir immer in ungestörter Gemeinschaft mit Jesus leben würden. Wenn wir immer ganz nah, untrennbar an Jesus dran wären, dann würden wir auch nicht. Aber das ist nicht die Wirklichkeit unseres Lebens. Das ist nicht das, was uns im Leben begegnet. Das schaffen wir nicht. Und das braucht aber keinen Grund sein zur Entmutigung. Das braucht keinen Grund sein, um zu sagen, dann schmeiße ich alles hin. Dafür hat Gott uns den Weg gegeben der Vergebung. Einen Ausweg gezeigt, wo wir immer wieder ausbrechen können aus unserem alten Wegen und immer wieder zurückkehren können zu Gott, zu seinen neuen Wegen für unser Leben. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dieses Angebot zu nutzen. Beide Angebote. Das Angebot des Glaubens, falls du noch nie einen Gedanken an Gott gehabt hast oder falls du dich noch nie getraut hast, feste Sachen mit ihm zu machen, da ist der Glaube der Weg dahin. Ja, Gott, du bist da. Ja, Gott, du bist Wirklichkeit. Und ja, Gott, ich nehme das für mein Leben an, mit allem, was das bedeutet. Das ist der Glaube. Und dann wird in deinem Weg passieren, dass du, obwohl du voller Enthusiasmus diesen Weg gehen willst und ganz nah an Jesus dranbleiben wirst, du wirst merken, dass du dich immer wieder von ihm entfernst. Durch den Alltag, durch alte Gewohnheiten, durch vieles andere, durch andere Menschen. Und dann möchte ich dich ermutigen, sich davon nicht entmutigen zu lassen und nicht davon abhalten zu lassen, immer wieder zurückzukommen zu Jesus. Denn er gibt dir Vergebung. Er gibt dir immer wieder die Möglichkeit, neu in die ungestörte Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und das ist das Leben, das neue Leben, das Gott für uns bereithält. Das ist die Botschaft des ersten Johannesbriefes. Und ich hatte diese zwei Texte am Anfang, die scheinbar im Widerspruch zueinander stehen. Aber dieser Widerspruch wird aufgelöst durch Jesus Christus. Ungestörte Gemeinschaft zu Jesus gibt es nur durch Liebe, die er uns zeigt, und im Umgang miteinander und Wahrheit, dass wir uns der Wahrheit unseres Lebens stellen, sie annehmen, damit zu Jesus kommen und seine Liebe in Empfang nehmen. Amen. Ich möchte beten. Jesus, das ist einfach großartig, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, dass du uns diese Wege aufzeigst zu dir, dass du die Wege zu uns gegangen bist, als du Mensch geworden bist, dass wir Frieden finden dürfen und Vergebung, diese Lasten, die auch unserem Leben liegen, auch durch das, was wir selbst manchmal tun, durch unsere eigene Schuld, dass wir das bei dir abgeben dürfen, dass wir das nicht mit uns herumschleppen müssen und dass wir von dir Frieden bekommen. Und dass wir dann mit diesem Frieden zu unseren Nächsten gehen dürfen, zu unseren Freunden und Bekannten, zu unserer Familie, zur Gemeinde. Und dass wir aus diesem Frieden heraus anders miteinander umgehen dürfen, uns einander anders in die Augen schauen können. Hilf uns bitte auf diesem Weg, hilf uns immer wieder auch zurückzukommen zu dir, in die Gemeinschaft, die du für uns bereithältst. Amen.